Ja, lieber Vater, wir wollen dich noch einmal dir danken und dich loben. Du bist der lebendige und der allmächtige Gott. Du bist der Gott aller Gemeinden. Wir bringen alle Gemeinden und alle Heiligen vor dich. Sei uns barmherzig, sei uns gnädig und rede noch einmal zu uns. Möge der Heilige Geist uns alle salben, damit dein Wort in unser Herz eindringen kann. Dass du in unserer Mitte bist und wir deinen Willen vollenden können, vollbringen können und den Namen des Vaters verherrlichen. Lob den Herrn. Lass uns weitermachen mit der Gemeinschaft. Mit den zwei weiteren Gemeinden, das ist die Gemeinde in Smyrna und die Gemeinde in Philadelphia. Unter den sieben Gemeinden gibt es zwei Gemeinden, die wirklich dem Herrn gefallen. Wenn ihr heute dem Herrn gefallen wollt, dann müssen wir wissen, was für eine Art von Gemeinde wir sein müssen. Die erste Gemeinde ist die Gemeinde in Smyrna. Wir wissen alle, dass dies die leidende Gemeinde ist. Unser Herr Jesus ging durch so viele in seinem ganzen Leben. Als er auf diese Erde kam, seit er geboren wurde, ging das Leiden für ihn los. Nicht wahr? Ich denke, wir schätzen alle Jesaja Kapitel 35. Wo es so klar beschrieben ist, dass der Herr Jesus auf diese Erde kam, um für uns zu leiden. Daher sollte das Leiden ein Teil unseres Christenlebens sein. Es soll auch unser Anteil sein. Nicht nur der Herr Jesus litt, sondern alle Apostel gingen durch Trübsale, bevor sie das Ziel erlangten. Jeder Jünger ging durch allerlei Trübsale. Sie haben alle sich selbst verleugnet. Sie wurden alle Märtyrer. Sie wurden alle getötet. Ja, nicht einer musste nicht durch Schwierigkeiten gehen. Und als seine Gemeinde ist es nicht möglich, dass wir nicht durch Schwierigkeiten gehen müssen. Unser Herr, unser Meister, ging durch Trübsale und Leiden hindurch, um zur Herrlichkeit zu gelangen. Und der Weg zur Herrlichkeit ist nicht möglich ohne Leiden. Die Bibel sagt uns das sehr klar. Unser Herr Jesus ging durch das Leiden des Kreuzes, um in die Herrlichkeit hineinzugehen. Wie sieht's mit uns aus? Haben wir einen anderen Weg, den wir gehen können? Sagt ihr es mir. Haben wir einen besseren Weg, den wir gehen können? ohne durch Leiden und Schwierigkeiten und Verfolgung hindurchzugehen, ohne durch allerlei Trübsal hindurchzugehen, wäre es komisch, wenn wir es in die Herrlichkeit schaffen würden. Hebräer Kapitel 12 sagt uns auch, dass unser Herr Jesus in Vers 2 durch die Leiden hindurch zur Herrlichkeit ging. Haben wir einen anderen Weg? Wir wollen doch alle in die Herrlichkeit hineinkommen. Aber es gibt nur einen Weg, den man dafür gehen muss. Das Wort des Herrn hat uns keinen anderen Weg zu gehen gegeben. Dieser Weg, der ist schon vorgeschrieben vor uns. Der ist sehr klar. Aber wenn wir dazu nicht bereit sind, was sollen wir tun? Wir sind nicht willig zu leiden. Es ist okay, wenn andere leiden müssen, aber ich will nicht leiden. Du kannst leiden, das ist okay für dich, aber ich möchte nicht leiden. Wir sind alle so. Wer möchte gerne leiden? Ich denke, wir sind alle so, wir Menschen. Wir wollen alle ein komfortables Leben führen und in die Herrlichkeit gelangen. Ich möchte euch fragen, in allen diesen Jahren des Gemeindelebens habt ihr je gelitten? Seid ihr willig zu leiden? Oder seid ihr nicht willig zu leiden? Wenn ihr gemeinsam dient, seid ihr bereit zu leiden? Während der Konferenz gibt es sehr viele Dienste, aber keiner möchte leiden. Ist es nicht so? Ich habe das oft gesehen. Jeder möchte gerne das Haupt sein. Jeder möchte der große Führer sein und ist nicht willig, um der Anordnung anderen zu folgen. Wir sind sehr stur. Was auch immer wir gerne machen, wir gehen einfach und tun es. Und ihr müsst darauf hören. Selbst unter den Schwestern kämpfen sie und streiten sie. Sagt mir, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wie sollen wir in die Herrlichkeit gelangen, wenn wir nicht willig sind zu leiden? Das ist eine Unmöglichkeit. Unser Herr Jesus hat uns ein sehr gutes Vorbild gelassen. 1. Petrus Kapitel 2 zeigt uns das. Lasst uns das mal anschauen. 1. Petrus Kapitel 2. Herr Jesus, Amen. Möge der Herr uns barmherzig sein. Was sagt uns das Kapitel 2, Vers 21? Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild gelassen hat, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolgen sollt. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild gelassen hat, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolgen sollt. Der Herr Jesus hat nicht nur selbst gelitten, aber er tat es, um uns ein Vorbild, ein Beispiel zu lassen. Ein Beispiel im Leiden. Dies ist der Pfad, auf den wir berufen wurden. Wir sind alle Berufene. Wir sind berufen, in die Herrlichkeit hineinzukommen. Christus in uns wurde zur Hoffnung der Herrlichkeit. Aber wir hätten nie gedacht, dass der Weg hinein in die Herrlichkeit, wo uns Jesus Christus hinbringen will, dass er durch die Leiden hindurchgeht. Das ist das Vorbild, das er uns gelassen hat. Habt ihr solch eine Vorstellung? Wollt ihr sein wie er? Wollt ihr ihm gleich werden in seinen Leiden? Dies ist das Beispiel, das das Leben Christi auf dieser Erde uns zeigt. Er ging durch allerlei Leiden. Er litt jeden Tag. Er wurde durch die Religion verfolgt, von den Menschen verworfen. Selbst seine eigenen Jünger gaben ihm manchmal viele Probleme. Sie verstanden nicht, was er sagte. Selbst seine Familie glaubte nicht an ihn. Und manche wollten ihn umbringen. Es gibt allerlei Schwierigkeiten. Die Menschen haben nicht an ihn geglaubt. Am Ende haben sie ihn sogar verkauft. Selbst seine eigenen Jünger verkauften ihn. Und ganz am Ende wurde er ans Kreuz genagelt. Seit seiner Geburt bis zu seinem Tod war es ein Weg des Leidens. Wir denken, ja, er musste leiden, aber wir müssen nicht mehr leiden. Es war für ihn in Ordnung, weil er litt, um uns zu erretten. Aber wir müssen nicht mehr leiden. Es genügt, wenn er für mich leidet. Ich bekomme den Segen und nicht das Leid. Nicht wahr? Sein ist der Kelch der Leiden und mein ist der Kelch des Segens. Das ist doch gut. Bruder Kiat, ist das nicht richtig? Weil er für dich litt, musst du doch nicht mehr leiden. Nicht wahr? Wir lieben es, dieses Lied zu singen. Er trank den Kelch der Leiden und wir trinken den Kelch des Segens. Wir mögen dieses Lied gerne singen. Sein der Kelch der Leiden, mein der Kelch des Segens. Ist das nicht herrlich? Großartig? Dein der Kelch der Leiden, mein der Kelch des Segens. Das ist sehr gut. Sag mir bitte, manchmal denke ich, ist es wirklich richtig, dass wir dieses Lied so singen? Er litt so, damit ich nicht mehr leiden muss. Das ist falsch. Er hinterließ uns ein Beispiel des Leidens. Die Gemeinde sollte die Gemeinde sein, die willig ist zu leiden, so wie unser Herr Jesus Christus. Der Jünger kann nicht höher sein als sein Meister. Da unser Meister verfolgt und verworfen wurde, so sollten wir auch gleich sein. Darum sagte der Petrus das hier sehr korrekt. Er sprach von den Leiden unseres Herrn Jesus. Er sagte, er ist ein Zeuge der Leiden des Herrn Jesus. Und wie er diese Herrlichkeit erlangte, sie waren Zeugen seines Leidens. Darum ist dieses Wort für uns sehr wertvoll. Weil Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild gelassen hat, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolgen sollt. Leiden, es ist allgemein gesagt, aber seine Fußstapfen, seine Schritte, sie sind Schritt für Schritt, jeden Tag ein bisschen. Es ist nicht so, dass wir ein großes Leiden alles auf einmal haben, sondern es ist Schritt für Schritt. Sind wir da willig zu leiden? Er litt in den kleinen Dingen und hat ein paar Schritte gemacht. Und du tust ein paar Schritte weiter und leidest wieder. Und morgen leidest du wieder nach ein paar Schritten. Jeden Tag gibt's Leiden. Leiden bei jedem Schritt. Das ist nicht leicht. Das ist überhaupt nicht leicht. In großen und kleinen Dingen, Schritt für Schritt, folgt ihr seinen Schritten. Dies ist der Segen, den wir als Christen empfangen. Sind wir willig, so zu handeln? Der Herr Jesus ist solch ein Vorbild für uns. Er hat nicht gesündigt und noch wurde Betrug in seinem Mund gefunden. Wir sind nicht so. Wir haben viele Sünden getan und dennoch sind wir nicht willig zu leiden. Und es gibt sogar viel Betrug in unserem Mund. Als er gescholten wurde, hat er nicht zurückgescholten. Wir tun nicht nur wieder schelten, sondern wir schimpfen. Wenn dich jemand schimpft und dann nicht wieder zu schimpfen, das ist nicht einfach. Aber er litt und drohte nicht, sondern hat sich selbst dem übergeben, der gerecht richtet. Dies ist der Weg der Leiden. Das heißt es, seinen Fußstapfen in den Leiden nachzufolgen. Wenn euch untereinander abstimmen müsst und koordinieren, dann seid ihr hier und damit nicht einverstanden, sondern ihr streitet und kämpft miteinander. Wo ist die Bereitschaft zu leiden? Ihr seid nicht willig, die Meinung anderer zu akzeptieren. Vielleicht ist die Meinung besser oder auch nicht ganz so gut, aber was bedeutet das auch? Etwas zu akzeptieren ist besser als zu kämpfen. Wenn ihr willig die Meinung anderer zu akzeptieren, dann leidet ihr. Das ist viel besser, weil dann glaubt ihr an den Segen des Herrn. Der Segen des Herrn hängt nicht davon ab, ob deine Meinung gut ist. Solange er segnet, ist es gut genug. Ob es da großartig und wunderbar ist, das ist doch egal. Der Herr ist fähig, etwas zu segnen, was vielleicht nicht so gut scheint, aber solange er segnet, ist alles gut. Was ist, wenn ich Recht habe, aber wenn er nicht segnet, dann ist es nichts Nütze. Aber wenn der Herr etwas segnet, ist es nicht wunderbar? Warum müsst ihr denn streiten? Warum müsst ihr bedrohliche Worte sprechen? Warum seid ihr nicht willig zu leiden? Der Herr Jesus ist nicht so, er ist willig zu leiden. Andere haben ihn bedroht, aber er hat nicht zurück bedroht. Leute schimpfen mit ihm, aber er hat nicht zurück geantwortet. Wenn eine Frau manchmal ein Wort sagt, dann wirst du mit drei Worten kontern. Sie sagt einen Satz und du sagst drei Sätze. Wir sind so. Ihr debattiert gerne und kämpft. Aber er hat sich selbst dem anbefohlen, der gerecht richtet. Sind wir willig, das zu tun? Dankt und lobt den Herrn. Ich lerne das so langsam ein bisschen, ein kleines bisschen. Die Menschen sagen viel und der Herr sagt mir, sag gar nichts. Antworte nicht. Lass sie mit dir schimpfen. Das ist egal. Am Ende segnet der Herr. Es ist wirklich so. Wenn wir lernen wollen zu leiden, dann lernen wir auch, dass wir ihm alles anbefehlen, der gerecht richtet. Schau dir, der Herr Jesus vor Pontius Pilatus stand. Er hat kein Wort gesagt. Es ist nicht so, dass er nichts hätte sagen können oder nichts zu sagen gehabt hätte. Ich denke, wenn er etwas hätte sagen wollen, hätte er sehr viel zu sagen. Er hat kein einziges Wort gesagt. Er hat es einfach so akzeptiert, wie es war, weil er gesegnet war. Und seine Herrlichkeit, wisst ihr, was Petrus in Kapitel 4 gesagt hat? Dort sagte er, wenn wir leiden, um des Namens unseres Herrn Jesus Christus, 1. Petrus 4, 14, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, seid ihr gesegnet, weil der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf euch ruht. Es ist der Geist der Herrlichkeit. Der Heilige Geist ruht auf euch. Sagt mir bitte, ob das nicht herrlich ist. Lasst uns Kapitel 4, 1. Petrusbrief, anschauen. Es steht dort sehr klar. Vers 13, sondern in dem Maß, wie ihr an den Leiden Christi teilhabt, freut euch. Weil ihr an den Leiden Christi teilhabt. Damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Jauchzen freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, seid ihr gesegnet. Weil der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf euch ruht. Ist dieses Wort nicht gut, Bruder? Sehr gut. Es ist sehr gut. Wer möchte das nicht? Möchtest du zurückschelten oder willst du die Herrlichkeit erlangen? Ihr könnt wählen. Wenn ihr zurückschelte, dann werdet ihr die Herrlichkeit nicht kriegen, nicht erlangen. Aber wenn ihr willig an den Leiden Christi teilzuhaben, dann wird der Geist Gottes und der Herrlichkeit auf euch ruhen. Was wollt ihr? Bruder Kiat, was möchtest du? Was wollen wir? Brüder. Brüder, was ist eure Wahl? Schwestern, was ist eure Wahl? Entscheidet ihr euch zu kämpfen oder entscheidet ihr euch, die Herrlichkeit zu erlangen? Ihr könnt es euch aussuchen. Lobt den Herrn. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht. Wenn ihr im Namen Christi leidet, seid ihr gesegnet, weil der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf euch ruht. Seid ihr damit einverstanden? Amen. Jönchen, bist du damit einverstanden? Natürlich tun wir alle, sind wir alle damit einverstanden. Ihr seht, dass das Leiden so wichtig ist. Seid ihr willig, die Gemeinde in Smyrna zu sein? Die Gemeinde von Smyrna in Bangkok. Bruder Dürha, hört sich das nicht gut an? Die Gemeinde Smyrna in die Gemeinde Smyrna des Herrn in Bangkok. Wäre das nicht gut? Ist das nicht gut? Ich empfinde, das ist wirklich, wäre großartig. Wenn die Gemeinde in Bangkok solch eine Gemeinde wäre, dann würde ich nach Bangkok umziehen. Um den Segen der Gemeinde in Bangkok zu erfahren, zu genießen. Nicht wahr? Erster Petrus 4,15 sagt, denn niemand unter euch soll als ein Mörder leiden oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Angelegenheiten mischt. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Denn es ist Zeit, dass das Gericht beim Haus Gottes anfängt. Und wenn zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Wisst ihr, Geschwister, die Leiden sind Gottes Gericht über uns heute. Dies ist die positive Seite, weil solch ein Gericht bringt uns in die Herrlichkeit. Darum steht hier geschrieben, das Gericht fängt an beim Haus Gottes. Ich bin willig, heute zu leiden und heute gerichtet zu werden, damit ich die Herrlichkeit in der Zukunft erlangen werde. Darum züchtigt uns Gott, damit wir Anteil haben können an seiner heiligen Natur. Das steht in Hebräer Kapitel 12. Darum ist es sehr bedeutsam, dass Petrus das hier sagt. Denkt nicht, dass es nicht gut ist, wenn Gott uns heute richtet. Es ist sehr gut, wenn Gott uns heute richtet, damit wir leiden können. Wenn wir den wenn wir Vorwürfe von anderen und Tadel bekommen, das ist sehr gut. Wenn sie denken, sie sind richtig, du bist falsch, das ist gut für dich. Oh Herr, ich bin willig, dein Gericht zu erlangen. Ja, wäre das nicht wunderbar? Und dann haben wir Anteil an seiner Herrlichkeit und seiner Natur. Liebe Geschwister, seid ihr willig, die Gemeinde in Smyrna zu sein? Habt ihr diese Gemeinde ausgewählt? Der Herr sagte, wenn ihr leidet, dann werdet ihr die Krone der Herrlichkeit erlangen, selbst wenn ihr getötet werdet, wenn ihr verfolgt werdet. Es ist okay. Seid ihr willig, solch eine Gemeinde zu werden? Seid ihr damit einverstanden? Kapitel 4, Vers 1. 1. Petrus 4, Vers 1. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat aufgehört mit der Sünde. Womit bewaffnet ihr euch? Mit einem Kampfgerät? Oder mit dem Sinn zu leiden? Sind wir bewaffnet mit einem Sinn zu leiden? Das ist eine Waffe. Eine Waffe zum Leiden? Wollt ihr eine Waffe, um mit der ihr kämpfen könnt? Sagt mir bitte, welche Waffe ist besser? Womit bewaffnet ihr euch? Welche Waffe ist besser? Eine Kampfwaffe? Oder einen Leidenssinn als Waffe? Welche zieht ihr vor? Mögt ihr die Gemeinde in Smyrna? Es ist zu gut. Wir müssen alle die Gemeinde in Smyrna sein. Die hat den Platz Nummer 1. Wirklich. Diese Gemeinde ist geliebt, ist vom Herrn geliebt. Sie ist genauso wie der Herr selbst. Zu beeindruckend. Ja, niemand hätte gedacht, dass die Gemeinde in Smyrna so wichtig ist. Sie hat die Krone schon erlangt. Das ist ihr eure erste Wahl. Ne? Halleluja, die Gemeinde in Smyrna. Habt ihr die Wahl getroffen? Ja, nicht wahr? Ihr habt die Wahl getroffen. Dankt und lobt den Herrn. Darum ist 1. Petrusbrief sehr wunderbar. Philipperbrief sagt uns auch, dass wir den Sinn Christi brauchen, uns selbst zu demütigen, uns zu erniedrigen. Willig zu gehorchen und zu leiden, selbst bis zum Tod am Kreuz. Nur dadurch kann der Herr uns in die Herrlichkeit bringen. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn ihr einen anderen Weg gehen wollt, werdet ihr es nicht in die Herrlichkeit schaffen. Amen, Surasit. Halleluja. Es ist gut, Bruder Surasit wiederzusehen. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Dank dem Herrn. So, Geschwister, dies ist der Weg, den wir gehen sollen. Der Pfad, den wir uns nehmen sollen. Lass uns noch einen weiteren Vers ansehen. Apostelgeschichte 14, 22. Apostelgeschichte 14, 22. Wir schauen uns an, was Paulus gesagt hat. Apostelgeschichte 14, 22 bis 23. Befestigten die Seelen der Jünger, ermutigten sie, im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. 23, als sie ihn aber in jeder Gemeinde Älteste eingesetzt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Amen. Wie stärkte Paulus die Herzen oder die Seelen der Jünger? Sie ermutigten sie, im Glauben zu bleiben und im Glauben festzuhalten. Und er hat ihnen auch gesagt, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Es gibt keinen anderen Weg. Habt ihr einen anderen Weg? Es gibt keinen anderen Weg. Wenn wir nicht durch Leiden gehen, gibt es keinen Weg, in die Herrlichkeit zu gelangen. Das ist normal. Andere Pfade, andere Wege sind nicht normal. Lob den Herrn. Lob und dank den Herrn. Nach den letzten vergangenen 60 Jahren hat Gott uns durch seine Gnade auch erlaubt, durch ein paar Schwierigkeiten hindurchzugehen. Aber es soll so weitergehen. Es ist gut, wenn andere dich ablehnen. Wollt ihr, dass alle euch willkommen heißen, oder wollt ihr, dass die Leute euch ablehnen? Unser Herr Jesus war nie willkommen von irgendjemand. Aber wir wollen immer von anderen willkommen geheißen werden. So, wenn die Leute euch nicht annehmen, dann freut ihr euch nicht mehr. Werdet ihr abgelehnt oder werdet ihr angenommen? Ich hoffe, dass der Herr uns weiterleitet. Der Herr Jesus und die Apostel, sie sind unsere Vorbilder, sie sind alle gleich. Wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Mit dem Apostel Johannes war es auf der Insel Patmos genau das Gleiche. Lasst uns nun die zweite Gemeinde, die vom Herrn gelobt wurde, anschauen. Das ist die Gemeinde in Philadelphia. Die Gemeinde in Philadelphia. Ihr denkt, ja, diese Gemeinde ist ziemlich gut, nicht wahr? Ihr mögt diese Gemeinde. Mögt ihr die Gemeinde in Philadelphia? Ist ein bisschen kompliziert, die Gemeinde in Philadelphia. Es ist nicht ganz so einfach wie die Gemeinde in Smyrna. Die Gemeinde in Smyrna sind nur ein paar Verse. Leiden, getötet werden und in die Herrlichkeit gelangen. Das ist kurz und schnell und sehr einfach. Ich denke, das ist ziemlich gut. Aber bei der Gemeinde in Philadelphia gibt es doch einige Verse. Es steht hier geschrieben, unser Herr Jesus, er hat den Schlüssel Davids. Lasst uns Offenbarung Kapitel 3 an die Gemeinde in Philadelphia lesen. Der Herr Jesus sagt, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige. Die Gemeinde in Philadelphia muss heilig gewesen sein. So seine Heiligkeit ist sehr wichtig. Ja, im Epheserbrief hat der Herr Jesus gesagt, dass er eine heilige Gemeinde ohne Flecken und Runzeln will. Eine herrliche Gemeinde. Der Herr offenbarte sich selbst als den Heiligen, als den Wahrhaftigen. Die Gemeinde muss heilig sein. Und die Gemeinde muss wahrhaftig sein. Sie muss heilig sein und wahrhaftig. Sie braucht die Wirklichkeit und nicht nur leere Worte. Es muss die Wahrheit sein, echte Dinge. Das Wahrhaftige muss es dort geben. Ansonsten sind es nur leere Worte und das ist nutzlos. Heute ermutigen wir oft die Geschwister, dass wir die Wirklichkeit brauchen. Wir mögen viel Wissen haben, aber wir haben nicht die Substanz und die Wirklichkeit. Das ist das, was uns Hebräerbrief sagt. Glaube braucht die Verwirklichung, die Wirklichkeit. Ihr braucht das Echte, dass die Leute das Echte sehen können. Ansonsten sind wir leer. Hier steht geschrieben, Christus ist der, der den Schlüssel Davids hat. Er besitzt den Schlüssel Davids, den niemand, wenn er öffnet, und niemand schließt zu und dazu schließt und niemand tut auf. Wollt ihr solch einen Christus kennen? Dann müsst ihr zurückgehen zu Jesaja Kapitel 22. Lasst uns Jesaja 22 anschauen. Jesaja 22 spricht von zwei Leuten. In Vers 15 spricht er von Schebna. Schebna war ein Verwalter, einer der Führenden im Hause Davids. Er war der Finanzminister. Er hat das Haus David überwacht, verwaltet, aber er war nicht treu. Er war nicht treu. Er war nicht treu. Wenn der Verwalter eines Hauses nicht treu ist, ist das gut? So wie die in den Gemeinden heute. Wenn die Ältesten nicht treu sind, sagt mir bitte, ist das gut? Darum sehen wir hier im Jesaja zuerst den Schebna und der ist nicht treu. Wenn ihr nicht treu seid, dann kümmert ihr euch nur um eure eigene Position. Darüber hinaus beraubt ihr Gott und die Gemeinde. Wenn ihr ein Verwalter seid und nicht treu seid, dann beraubt ihr eigentlich Gott. Ihr nehmt das Haus Gottes und betrachtet es als euer eigenes Haus. Was ist das dann? In Vers 16 sagt Gott, was hast du hier? Was machst du hier? Und wen hast du hier? Dass du dir hier ein Grab aushaust. Du, der sich hoch oben sein Grab aushaut, sich eine Wohnung in den Felsen hineinmeißelt. Habt ihr das schon gelesen? Schebna hat dort Unordnung gemacht. Egal, was er dort gemacht hat, er hat nur sein eigenes Grab ausgehauen.
Don't think that you're in God's house and you're doing
Denkt nicht, dass ihr in Gottes Haus dieses machen könnt und jenes hier herumpfuschen könnt. Eigentlich, dann werdet ihr euch nur euer eigenes Grab bauen. Was denkt ihr, dass ihr euch da baut? Ihr baut euch euer Grab. Das ist sehr bedeutsam. Ihr denkt, ihr könnt hier was ausnutzen und jemanden ausnutzen, übervorteilen. Ihr denkt, ihr seid ganz erfolgreich, aber dann sagt der Herr, du baust dir dein eigenes Grab. Wer liegt am Ende in diesem Grab? Was genau baust du? Jeder denkt, oh, du machst hier was ganz Tolles. Du baust dieses und jenes, aber was machst du überhaupt? Du hebst dir das eigene Grab aus. Seid ihr willig, solch ein Verwalter zu sein? Darum ist das hier nicht so einfach. Wenn solch ein Verwalter in der Gemeinde Philadelphia wäre, das würde gar nicht funktionieren. Siehe, der Herr wird dich weit wegschleudern, Mann, und er wird dich festpacken. Er wirft dich raus, wie ein Päckchen, das er rauswirft. Der Herr wird dich zu einem Ball zusammenknollen und wegtreten, wegkicken. Habt ihr davor keine Furcht? Darum seid keine Schepnas. Er wird dich zusammenwickeln wie ein Knollen und dich wie ein Ball in ein weites und breites Land schleudern. Es ist nicht gut, Schepna zu sein. Vers 18. Wird dich in ein weites und breites Land schleudern wie einen Ball. Diese Beschreibung hier ist nicht schlecht. Du Schande für das Haus deines Herrn. Du Schande für das Haus deines Herrn. Dort wirst du sterben und dorthin kommen deine prächtigen Wagen. Du Schande für das Haus deines Herrn. Dies ist dein prächtiger Wagen. Wo ist die Herrlichkeit? Es ist deine Herrlichkeit. Es ist deine eigene Herrlichkeit. Denk nicht, dass der Herr dich nicht wegkicken kann. Wenn es nicht heute macht, dann vielleicht morgen. Wenn es nicht in diesem Monat geschieht, dann vielleicht im nächsten. Früher oder später wirst du rausgekickt. Denkt ihr, Gott wird das nicht tun? Und dann geht es hier weiter. Ich will dich aus deinem Amt stoßen. Ich will dich aus deinem Amt stoßen und man wird dich von deiner Stellung herabstürzen. Habt ihr davor keine Furcht? Denkt ihr nicht, dass der Herr dies tun wird? Wenn ihr in der Gemeinde in Philadelphia seid, dann wird der Herr das machen. Aber wenn ihr nicht die Gemeinde, wenn ihr nicht die Gemeinde in Philadelphia seid, dann wird der Herr keinen Finger krumm machen, das zu tun. Er wird dich einfach machen lassen. Aber wenn ihr die Gemeinde in Philadelphia seid, dann wird er Schepna rauskicken. Wollt ihr Philadelphia sein?
Okay.
Wenn ihr Philadelphia sein wollt, dann sagt der Herr, ich werde Schittner rauswerfen, rauskicken. Und in Vers 20 steht, und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkia, berufen. Das ist der Herr Jesus selbst. Weil nur der Herr Jesus, der treueste Verwalter über Gottes Haus ist. Hebräer, erinnert ihr euch an Hebräer Kapitel 3? Welcher dem treu ist, der ihn gemacht ist, wie auch Mose in seinem ganzen Haus. Er ist der treueste Verwalter in Gottes Haus, der Herr. Wir sind im Haus Gottes. Er ist der Eliakim, den Gott aufgerichtet hat. Der Name Eliakim bedeutet, Gott richtet auf. Und es wird geschehen, an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkias, berufen. Und ich werde ihn mit deinem Gewand bekleiden. Ich nehme es Schöpner weg und gebe es dem Herrn Jesus Christus. Dank und Lob den Herrn. Darum, wenn wir in Philadelphia diesen Eliakim nicht haben, dann wird es nicht funktionieren. Und der Herr Jesus ist der wahre Eliakim. Ich werde ihn mit deinem Gewand begleiten und mit deinem Gürtel fest umgürten, um deine Vollmacht in seine Hand legen. Er wird den Bürgern von Jerusalem und dem Haus Juda ein Vater sein. Ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, sodass, wenn er öffnet, niemand zuschließen kann. Und wenn er zuschließt, niemand öffnen kann. Halleluja. Wollt ihr Philadelphia sein? Dann müsst ihr diesen Eliakim haben. Alles andere wird nicht funktionieren. Alles andere wird einfach nur sein wie Schibna. Bauen oder ausheben unseres eigenen Grabes. Wollt ihr wirklich Philadelphia sein? Dann müsst ihr diesen Eliakim einladen. Und lasst ihn die volle Verantwortung übernehmen. Er ist der einzige Treue. Der einzige mit der Autorität. Der einzige mit dem Schlüssel Davids. Und er hat die Autorität über alle Dinge. Und er trägt die Verantwortung. Es ist mir egal, wer die Verantwortung übernimmt. Du machst da keine gute Arbeit. Nur wenn er die Verantwortung übernimmt, wird alles gut. Und ich werde ihn als einen Pflock einhauen, einschlagen, an einem festen Ort. Dieser Pflock ist ein sehr großer Pflock, weil alle Verantwortung alleine an ihm hängt. Niemand hat solch eine große Kraft. Manchmal muss ich nur eine kleine wenig Verantwortung tragen und es ist mir schon zu viel. Kannst du die Verantwortung tragen? Wer ist fähig, Verantwortung zu tragen? Nur ein klein bisschen Verantwortung bekomme ich und ich kann nicht mal einen guten Job machen. Bist du verlässlich? Ich bin nicht verlässlich. Ich bin nicht zuverlässig. Ich werde ihn an einen festen Ort einschlagen als Flock und er soll ein Ehrenthron für das Haus seines Vaters werden. Dieser Jesus Christus, dieser Eliakim, nur er ist qualifiziert, auf dem Thron zu sitzen und die Gemeinde ist sein Königreich. Sodass die ganze Herrlichkeit seines Vaterhauses sich an ihn hängen wird, die Sprösslinge und die Abkömmlinge. Ist das nicht wunderbar? Virak, kennst du diesen Eliakim? Wenn ihr Philadelphia sein wollt, dann braucht ihr diesen Eliakim, sonst funktioniert es nicht. Habt ihr jemals diesen Eliakim gesehen? Darum ist es nicht einfach. Es ist nicht einfach. Wollt ihr wirklich Philadelphia sein? Dank und lob den Herrn. Alles hängt an ihm. Alle Gefäße, alle kleinen Gefäße von den Tonschalen bis zu den Krügen, sie hängen alle an ihm. Und an jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, wird der Pflock, der an dem festen Ort eingeschlagen war, weichen. Ja, es wird nicht funktionieren, wenn dieser Pflock nicht weggetan wird. Ohne dass dieser Pflock weggetan wird, der andere, können wir nicht die Gemeinde in Philadelphia sein. Dank und Lob den Herrn. Wollen wir wirklich Philadelphia sein? Allein dieser Punkt würde uns genügen, damit wir die Gemeinde in die Philadelphia werden. Das wäre voll ausreichend. Dass alle Dinge exakt nach seinem Willen sind. Er öffnet, niemand kann schließen. Er schließt, niemand kann es öffnen. Wäre es nicht wunderbar, solch einen hier zu haben? Darum lobe und danke ich den Herrn. Wenn ich nur von diesem Punkt rede, kann ich gar nicht mehr weitermachen, weil dieser Punkt schon mehr als genug ist, voll genügend. Wenn ihr solch einen Christus in der Gemeinde in Philadelphia sehen werdet, was wird unmöglich sein? Verlangt es euch nicht danach, solch einen zu haben? Sagt dem Herrn. Herr, du musst mich nicht rauskicken. Ich drehe dann schon selber zurück. Herr, du musst mich nicht rauskicken. Ich warte nicht darauf. Ich gehe von alleine. Ich drehe alleine zurück. Möge der Herr unsere Augen öffnen, dass wir die Gemeinde in Philadelphia kennenlernen und selbst auch sind. Und auf diese Weise können wir die Brüder lieben. Wenn diese Liebe unter uns ist, ja, dann haben wir die Bruderliebe. Ansonsten wird es ganz unmöglich sein. Schebner weiß nicht, wie man die Brüder liebt. Er liebt nur sein eigenes Grab. Er hat keinen Weg, die Brüder zu lieben. Möge der Herr uns barmherzig sein. Herr, sei uns gnädig. Lasst uns noch mal die Gemeinde in Philadelphia angucken. Ich glaube nicht, dass ich heute das schon so ganz gründlich schaffe. Aber wenn wir solch einen Christus in unserer Mitte haben, dann werden wir keine große Kraft benötigen. Wenn Eliakim in unserer Mitte ist, werde ich immer noch große Kraft brauchen und stark sein. Wenn er zumacht, dann kann keiner sonst mehr öffnen. Und wenn er öffnet, dann kann auch niemand es zuschließen. Wir müssen nur wirklich ihm vertrauen und auf ihn uns stützen. Wenn wir in unsere eigene Kraft vertrauen, dann kannst du das Werk tun. Sacharja Kapitel 4 sagt, den goldenen Leuchter zu bauen, um den goldenen Leuchter zu bauen, brauchst du nicht die Menschenkraft, die Stärke des Mannes und Fähigkeit des Menschen. Du brauchst nur den Geist Gottes. Und dann ist es erledigt. Als ich noch jünger war, dachte ich immer, oh, ich muss so stark sein. Ich muss stark sein. Jetzt fühle ich mich so, es ist das Beste, wenn ich gar nichts tun kann. Und ich bin völlig unfähig, dann kann ich voll in ihn vertrauen. Was kann ich denn tun, wenn ich auf mich selbst vertraue? Ich sage dem Herrn, ich kann gar nichts machen. Und ich bin auch nichts. Und ich weiß auch nichts. Ist das nicht eine gute Sache? Wenn dies der Fall ist, dann wird der Herr sagen, okay, lass mich kommen, und damit ich es erledige. Sacharja 4 sagt, nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Wenn du sagst, ich kann es machen, lass es mich machen, ich kann. Wenn ich hier die Arbeit mache und reinpresche, dann wird er verschwinden. Deswegen hat Paulus gesagt, er hat gelernt. Er rühmt sich nicht seiner Stärke, sondern seiner Schwachheiten. Wir rühmen uns unserer eigenen Fähigkeiten. Aber Paulus rühmt sich seiner Schwachheiten. Wollt ihr Philadelphia sein? Ist es einfach? Wollt ihr alle eure Kraft verlieren? Und am Ende sein, wirklich platt sein? Ja, Lob und Dank dem Herrn. Wir hören hier auf heute. Heute Nacht müsst ihr alle von Eliakim träumen. Sonst wird der Herr dich zu einem Ball machen wie Schebna und dich vielleicht rauskicken wird bis zum Mond. Bis raus zum Mond. Lob den Herrn, dank den Herrn. Lob den Herrn. Dank dem Herrn. Lob den Herrn für sein Wort. Das Wort des Herrn ist wirklich sehr bedeutsam. Mögen wir wirklich dieses Wort praktizieren und sein Wort mit dem Glauben vermischen, sodass wir die Gemeinde in Philadelphia werden und auch die Gemeinde in Smyrna. Diese zwei Gemeinden sollten eigentlich die zwei Aspekte einer Gemeinde sein. Lob den Herrn, möge er mit uns barmherzig sein.